Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir wollen weitermachen in unserer Reihe der Versprochene. Und ich möchte uns vielleicht kurz abholen, wo sind wir gerade? Wir sind gerade mit dem Volk Israel unterwegs. Vor einigen Tagen haben wir darüber gesprochen, wie Gott das Volk auf wunderbare Art und Weise aus der Gefangenschaft aus Ägypten herausgeführt hat. Das Volk war in Ägypten. Sie kamen da mal mit 70 Personen an und sind mittlerweile um die 2 Millionen Menschen. Und sie waren Gefangene, sie waren Sklaven in Ägypten. Und Gott hat zugesagt, ich hole euch da raus. Und er hat sein Wort gehalten. Er hat Mose berufen und sie sind raus aus Ägypten. Und das mit sehr viel Aufsehen, mit sehr viel drumherum. Der Pharao und auch das ägyptische Volk hat es deutlich gespürt, dass da ein lebendiger, ein kraftvoller Gott ist, der sie da hinausführt. Sie sind in der Wüste und sie bekommen die 10 Gebote. Am Mittwoch haben wir über die 10 Gebote gesprochen. Ich denke, sie sind uns weitestgehend bekannt. Ich werde heute nicht abfragen, der Reihe nach, sondern ja, wir haben darüber gesprochen. Und heute sprechen wir auch noch mal kurz über die 10 Gebote, aber wir sprechen auch heute über einen großen, großen Fehler, den das Volk damals begangen hat, in dieser Wüste, in der Situation, dass Mose gerade auf dem Berg ist und diese 10 Gebote erhält. Die 10 Gebote, vielleicht fange ich damit an, um zu sagen, was sie nicht sind. Die 10 Gebote sind keine Checkliste, wo wir sagen können, okay, das, wenn ich das und das halte, wenn ich die abarbeite, dann sammle ich gute Werke, gute Pluspunkte, um vielleicht einmal in den Himmel zu kommen. Wir kennen das aus anderen Religionen. Man muss gute Werke sammeln, um am Ende genug davon zu haben, dass der Gott sagt, jawohl, du hast ein Leben in Ewigkeit verdient. Gott hat uns die 10 Gebote gegeben, aber nicht dafür. Er hat sie uns dafür gegeben, um sie uns als ein Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ich habe hier 10 Gebote und du wirst sie nicht alle halten können. Und du bist ein Mensch, der Schuld hat, der Schuld auf sich geladen hat. Wisst ihr, die 10 Gebote helfen uns, unsere Selbstgerechtigkeit schön tiefer zu stapeln und zu erkennen, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Denn Gott ist heilig. Gott ist rein. Und er macht ganz klar und deutlich, das geht nicht zusammen zwischen mir, dem heiligen Gott, und dir, dem sündigen Menschen. Die 10 Gebote sind also ein Spiegel. Und wenn wir da reinschauen und ehrlich sind, dürften wir klar erkennen, dass wir immer wieder Schuld auf uns laden. Und wir wissen, dass die Rettung für uns nicht durch das Halten von Geboten kommt, sondern allein durch die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der Versprochene, der für uns die Rettung bringt. Aber dennoch wollen wir die 10 Gebote nicht einfach außer Acht lassen und sagen, ja, die Rettung kommt aus dem Glauben, die Rettung kommt durch Jesus Christus, sondern die 10 Gebote, sie haben auch eine positive Wirkung, sie haben etwas Gutes. Denn in diesen 10 Geboten offenbart eigentlich Gott auch seinen Charakter, seine Eigenschaften. Wenn da ein Gott ist, der sagt, ich möchte nicht, dass mein Volk oder dass die Menschen, dass sie lügen, dass sie betrügen, dass sie neidisch sind und in diesem Neid vielleicht so weit gehen, dass sie etwas Schlechtes tun, dann zeigt er davon, dann zeigt er über seine Herrlichkeit. Denn Gott ist auch kein Gott, der lügt, der betrügt. Wir sehen einfach da seine Eigenschaften, seine Kraft da drinne.
Habt ihr die Präsentation? Das andere ist, wenn wir die Gebote halten, dann wird es uns gut gehen. Gott sagt, halte meine Gebote und dann wird es dir gut gehen. Auch Deutschland hat sich lange Zeit es auf die Fahne geschrieben, die Gebote Gottes als Leitfaden zu haben. Zum Teil sind sie auch im Grundgesetz verankert. Aber wir merken langsam in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, dass es immer mehr dahin geht, dass sie sich lösen wollen von irgendwelchen Empfehlungen. Ja, Selbstbestimmung ist so ein Gesetz. Wir wollen selbst bestimmen, wonach wir leben. Wir wollen selbst bestimmen, wonach wir uns ausrichten. Und es kann kein gutes Ende nehmen, da wo wir die Gebote Gottes, wo wir die Gerechtigkeit Gottes zur Seite schieben und sagen, hier werden wir unsere eigene Gerechtigkeit vielleicht einsetzen. Wisst ihr, wir können nicht sagen, wir nehmen hier das Gute weg und dann wird schon etwas anderes Gutes wachsen. Stellt euch mal so ein Feld vor, das habt ihr schön gepflügt, vielleicht hinten im Garten habt ihr so einen kleinen Abschnitt gemacht und ihr habt das schön gepflügt und so. Und dann sagt ihr zu diesem Stück Feld, weißt du was, du darfst selbstbestimmt leben. Ich gebe dir nichts mit und so. Du darfst aussuchen, was hier wachsen soll. Was wird auf diesem Acker wachsen, wenn du nichts machst? Unkraut wird da wachsen. Da wird nicht von sich aus auf einmal Melone wachsen oder Getreide oder sonstiges. Die 10 Gebote sind gut für uns Menschen. Die 10 Gebote sind etwas Gutes, auch für unser Land, für unser Leben, für deine Familie, für deine Umgebung, für deine Arbeitsstelle. Und sich nicht daran zu halten, ich sage nochmal, es geht nicht darum, sich daran zu halten, um gerettet zu werden, sondern es geht darum, diesen Maßstab für sich anzunehmen, weil wir Christus angenommen haben. Sich nicht daran zu halten, hat fatale Folgen. Und leider wird das heute unser praktisches Beispiel sein, das Volk Israel zu der Zeit, in der Mose sich auf dem Berg befindet. Ich möchte heute mit uns über diesen Abschnitt sprechen. Das sind 6 Verse. Wir werden aus diesen 6 Versen einige Dinge entnehmen, die uns ja eine Lehre sein sollen. Und tatsächlich geht es in den ersten 6 Versen eigentlich nur um die ersten 3 Gebote. Wir sehen, dass das Volk Israel sich in dieser Situation, ich möchte auch noch sagen, das ist nicht das ganze Volk Israel, aber ein Teil davon, sich nicht an die ersten 3 Gebote hält, und es sind 10, also an die ersten 3 schon nicht, und wir werden schon sehen, was das für fatale Auswirkungen hat. Die ersten 3 Gebote sind, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst hier kein Bildnis machen und du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Wir können das zusammenfassen in, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Was passiert also da, wo wir oder wo Menschen dieses Gebot außer Acht lassen? Wir haben die Überschrift für den heutigen Tag, das ist die Verfehlung in der Anbetung oder die verfehlte Anbetung. Ich habe heute 6 Punkte mitgebracht. Ja, 3 haben wir sonst immer, heute machen wir so doppelte. 6 Punkte, die einfach zeigen, wo das Volk abirrt. Aber, und das möchte ich uns auch sagen, das Volk ist für uns wirklich manchmal auch so ein Lehrsaal, ne? So eine Schulstunde, wo wir etwas mitnehmen können. Und ich möchte uns einfach darauf aufmerksam machen, nicht zu sagen, das Volk, ne, diese Ungehorsamen, dieses Komische, sondern auch für uns überlegen, wo habe ich vielleicht auch meine Herausforderungen, wo habe ich vielleicht meine Probleme und wo macht sich vielleicht mein fehlende Gottesfurcht oder mein das fehlende Verhalten der ersten drei Gebote vielleicht in meinem Leben sichtbar. Bevor wir starten, möchte ich einmal mit uns lesen. Das ist 2. Mose 32, 1 bis 6. Ihr werdet es jetzt da nicht sehen, aber wenn ihr Bibeln habt, schlagt die auf. Aber gleich die einzelnen Verse werde ich dann einblenden. Okay, ihr seht es doch. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen, zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Eine heftige Situation. Das Volk Gottes lässt sich hier zu etwas Gewaltigem hinreißen. Und zwar, dass sie sich ein goldenes Kalb gießen. Dass sie ihre Anbetung verschieben, dass sie hier einen großen Fehler begehen. Was führt dazu? Was ist vielleicht Teil dieses Ganzen? Das erste ist der Verlust des Fokus. Der Verlust, dahin zu schauen, wo sie hinschauen müssen. Wir lesen in Vers 1. Dem Volk aber wurde das Warten auf die Rückkehr Mose zu viel. Wir haben heute, zum Glück hier ist ein Stück weit auch Advent mit drin, wir haben heute übers Warten gesprochen schon ein bisschen. Dem Volk wurde das Warten auf Mose zu viel. Wisst ihr, wie lange Mose da oben war, auf dem Berg? 40 Tage. Also können wir so von 5-6 Wochen ausgehen. 5-6 Wochen war dem Volk zu viel und sie sagten, wir wissen nicht, was mit dem ist. Was soll denn jetzt passieren? Wie können wir in unserer Zeit jetzt erfolgreich warten? Wie wartet ihr auf etwas, ohne das abzubrechen oder von dem Ganzen wegzugehen oder so? Ich meine, Kinder, ihr wartet zum Beispiel auf Weihnachten. Ja? Da gibt es vielleicht, wenn alles gut geht, ein Geschenk. Wartet ihr oder habt ihr schon gesagt, nee, dies Jahr nicht, ich wandere aus und komme irgendwann wieder? Nein, wisst ihr, wenn wir warten und wenn wir erfolgreich warten, dann tun wir das, weil wir einen festen Blick auf das haben, was kommt. Wir haben eine Hoffnung, dass das, was da kommen wird, wird eintreffen. Wir haben eine Erwartung, dass das, was da passieren wird, das sein, worauf ich auch warte. Wenn ich auf meine Hochzeit warte, dann warte ich mit der Hoffnung und eigentlich auch mit der festen Gewissheit, dieser Tag wird kommen und dann wird sie Ja sagen, ich werde Ja sagen und wir werden beide verheiratet sein. In Hebräer 6, Vers 12 lesen wir, damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißung erben. Die Bibel sagt uns immer wieder, wenn wir warten, dann sollen wir auch glauben. Wir müssen glauben, dass, und wir wollen glauben, dass der Herr Jesus einmal wiederkommt. Wenn wir nicht glauben, wenn wir nicht geduldig sind, dann können wir das alles über Bord werfen. Dann können wir unser Leben leben, wie wir wollen, weil der Herr Jesus wird ja wahrscheinlich nicht wiederkommen. Aber ich glaube, wir haben diese Hoffnung, dass er wiederkommt, oder? Und dann wollen wir bereit sein. Die Bibel lehrt uns das immer wieder. Die 10 Jungfrauen mit dem Öl, die Hälfte von ihnen war bereit. Sie haben sich vorbereitet, sie haben ausgehalten. Und dieses Volk hat 6 Wochen lang ihren menschlichen Anführer nicht gesehen und hat gleich das ganze oder das ganze Bild Gottes über Bord geworfen und war nicht mehr geduldig. Sie haben den Blick verloren. Ich habe es euch leider nicht mitgebracht. Ich habe mal von der KI so ein Bild erstellen lassen, wie eigentlich dieser Berg ausgesehen hat, weil in der Bibel steht es ja beschrieben, er war mit Wolken umgeben und in ihnen ein verzehrendes Feuer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Berg nicht zu sehen war. Natürlich waren da Wolken, aber mit dem verzehrenden Feuer, ich glaube, das muss gewaltig ausgesehen haben. Aber sie haben vergessen, dahin zu schauen. Sie haben um sich herum geschaut und haben den Fokus verloren auf das, was wirklich wichtig ist. Sie haben es nicht geschafft, Spannung auszuhalten. Sie haben das Vertrauen in Gott verloren, weil sie ihren Fokus verloren haben. Ein zweiter Punkt, der auch darin resultiert, ist Verlust der Gottesfurcht. Wir sind immer noch in Vers 1 und da lesen wir: Auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist. Ich denke, wir können schon alleine an der Formulierung herausfinden, dass das Volk hier ein bisschen abwertend über Mose spricht. Dieser Mann, ja, hier dieser eine Kerl da, der da vor uns hergelaufen ist. Wir merken, Mose war nicht Gott, das wissen wir. Aber Mose war ein Mann Gottes. Und Gott hat Mose berufen, dieses Volk zu führen. Und sie wussten, dass Mose ihr Anführer ist. Im Auftrag Gottes, der einen Plan mit ihnen hatte und Mose sollte diesen umsetzen. Und sie fangen an, verächtlich über ihn zu reden. Sie fangen an, den Respekt ihm gegenüber zu verlieren. Sie haben schon vergessen, welche Wunderwirkungen hat Gott gemacht durch Mose. Wie hat er sich groß gezeigt? Sie verlieren die Furcht vor Mose und sie verlieren auch die Furcht vor Gott. Interessanterweise haben wir gerade in dieser Woche mit einigen Männern über Gottesfurcht gesprochen. Deswegen dürften euch noch so ein paar Punkte vielleicht einfallen oder was euch darüber noch im Gedächtnis geblieben ist. Ich habe aus Sprüche nochmal einen Vers mitgebracht. Da steht, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund hassen. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Gott hasst das Böse. Und als seine Kinder, in dem Fall als sein Volk, gehört es dazu, wenn wir Gott fürchten, wenn wir ihn ehren, dass wir genauso so mit Sünde umgehen. Und wir merken, dass das Volk davon abkehrt. Sie verlieren die Furcht vor Gott, die verlieren die Furcht vor Mose. Und was wächst in ihnen? Es wächst in ihnen der Stolz, der Hochmut und eine Gleichgültigkeit der Sünde gegenüber. Ihr Lieben, das ist ein Punkt, wo wir uns ganz, ganz wichtig prüfen müssen. Wenn ich kein Problem mehr mit Sünde habe, dann habe ich ein Problem mit der Gottesfurcht. Denn wir können nicht Gott fürchten, wir können nicht Gott ehren und die Sünde in unserem Leben tolerieren und sagen, naja, machen andere ja auch vielleicht. Als Kinder Gottes wollen wir die Heiligung anstreben. Gott sagt, ihr sollt mir ähnlicher werden. Es muss was passieren in unserem Leben. Wir müssen wachsen, wir müssen vorangehen. Und wir sehen hier in dem Volk, es geht nicht vorwärts, es geht nämlich wieder rückwärts. Das sehen wir gleich noch an ein, zwei Dingen. Wir hatten auch, das eine Gebot war, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Andreas hatte Mittwoch dazu eine gute Bibelstelle eingespielt, das war aus Kolosser 3,17. Da steht, und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn. Das heißt, da wo wir als Kinder Gottes, als Volk Gottes unterwegs sind und Dinge tun, die unserem heiligen Gott widersprechen, da ziehen wir auch seinen Namen in den Schmutz sozusagen. Ne? Und daher lasst uns sehr, sehr vorsichtig sein und sehr wachsam sein, dass wir in der Gottesfurcht nicht nachlässig werden. Dass wir Gott fürchten und dass wir die Sünde hassen. Ein drittes ist, sie haben ihre Prioritäten verschoben. Das ist ein bisschen klein, falls ihr es nicht lösen könnt. Das sind die Verse 2 und 3. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren und sie brachten sie zu Aaron. Was glaubt ihr, wo hat ein Sklavenvolk goldene Ohrringe her? Woher hat ein Volk, das Diener waren, die Sklaven waren, die hart arbeiten mussten, woher haben die goldene Ohrringe? Bitte? Aus Ägypten, ja. Ja, die Bibel sagt uns, bevor sie auszogen, hat das Volk, oder die Ägypter haben sie nochmal mit Gold und allem überschwemmt, sozusagen, Hauptsache ihr geht jetzt. Gott hat dafür gesorgt, dass sie als Sklaven aus Ägypten herausgehen als reiche Menschen. Und das ist Segen. Das ist ein Segen, den Gott diesen Menschen, seinem Volk gegeben hat. Und sie haben etwas bekommen. Nicht nur zu ihrem Selbstzweck, nicht nur, dass sie alle schön mit ihren Ohrringen laufen und sich vielleicht vergleichen können, wer denn der Schönste ist. Nein, sie haben später auch noch eigentlich ein Ziel. Gott möchte, dass sie eine Stiftshütte bauen, dass ein Tempel gebaut wird. Und diese Dinge sollen dafür eingesetzt werden, dass dieses Bauwerk, dass da, wo Gott wohnen wird, dass das schön und wertvoll ist. Aber wir lesen, was hier passiert. Die sagen, gib mir die goldenen Ohrringe. Ja klar, machen wir sofort. Ja. Hier steht, sie reißen sie sich runter. Das heißt, sie haben ja nicht mal überlegt, sondern die haben sofort gesagt, das machen wir. Für das, für unser Ziel, für unser Vorhaben. Wir reden hier von Götzendienst, von falscher Anbetung. Und sie waren sofort bereit, das zu tun, all ihre Segnungen, die sie erhalten haben, dafür einzusetzen. Ich war ein bisschen spärlich heute. Welche Segnungen hast du erhalten oder erhältst du in deinem Leben? Wir haben Zeit. In Deutschland muss ich sagen, wir haben auch Geld. Wir haben Gaben bekommen, wir haben Häuser, wir haben Autos. Ihr Lieben, die Bibel fordert uns auf, sie zur Ehre Gottes einzusetzen. Ja, auch das Geld, auch dein Auto, auch dein Haus. Öffne deine Türen für deine Mitmenschen. Nimm vielleicht auch Notleidende auf, wie auch immer. Aber wir können uns hier auch sehr gut prüfen, wie sieht es mit unseren Prioritäten aus? Sind sie noch auf Gott ausgerichtet oder geht es in unseren Segnungen, die wir von Gott erhalten, immer darum, weiter, höher, besser, schöner? Ein vierter Punkt ist, der hier auch auffällig wird, ist ein Verfall in alte Muster. Und wir lesen hier in Vers 4, und sie gossen ein Kalb. Ich habe jetzt nicht den ganzen Vers gelesen. Wir haben schon mal darüber gesprochen, dass ein Kalb in der ägyptischen, also zur Zeit, wo das Volk da lebte in Ägypten, in der Kultur, war das Kalb ein sehr beliebter Götze, eine sehr beliebte Gottheit. Und dieses Volk sagt, okay, wir brauchen einen neuen Gott und sie greifen auf etwas zurück, was sie schon kennen. Sie sagen, ja, wir kommen doch aus Ägypten und da gab es immer diese Götter. Ja, wir wissen nicht genau, für was das Kalb jetzt stand, aber ich glaube, das Kalb war für mehrere Götzen vertretensweise. Und ich denke, sie werden sich was dabei gedacht haben. Vielleicht war das Kalb ein Gott der Stärke oder der Führung, der Weisheit oder so weiter. Irgendwas, sie wollten ja, wir brauchen jemanden, der uns vorangeht. Und sie verlieren oder verlassen das Vertrauen von Gott und gehen in ihre alte Muster zurück, in ihre alte Denkweise, in ihre alte Verhaltensweise, was sie über viele Jahre gelernt haben. Das Volk war einige Jahre in Ägypten, einige hundert Jahre, und demnach war der Götzendienst ein Teil ihres Lebens seit Generationen. Nicht, dass sie das gehalten haben, aber in ihrem Umfeld. Wisst ihr, die Bibel sagt uns, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu. Und dennoch sind wir immer wieder in dem Kampf, dass wir in alte Muster fallen können. Überleg mal vielleicht, was ist schon immer dein Angriffsfeld gewesen? Vielleicht hast du irgendwelche Süchte, die du vor langer Zeit mal besiegen musstest, die du durch Gottes Hilfe besiegt hast. Aber wenn du heute merkst, du kommst in Anfechtung, du bist vielleicht in schwierigen Zeiten, auch was dein Glauben angeht. Wir haben alle mal diese Zeiten, wo wir vielleicht auch mal eine Glaubenskrise haben. Wer klopft dann an unsere Tür? Sind das nicht oft die alten Verhaltensmuster, die alten Denkweisen, die wir haben, was unsere Seele vielleicht schon verlernt hat eigentlich, aber jetzt wieder herausgegraben hat? Das Volk Israel beruft sich auf das, was sie mal gekannt haben, und haben das Gute verworfen. Lass uns darin wachsam sein, dass wir nicht wieder das Schlechte, das Alte eintauschen gegen das Gute, was Gott uns gegeben hat. Der vorletzte Punkt, und das war mit der größte Punkt schon fast, ein falscher Gottesdienst. Das sind die Verse 4 bis 6. Ich lese ab Vers 5. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen, zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Und welche Ironie, sie machen sich direkt ein Bildnis. Und sie nehmen dieses Bildnis und sie verbinden es mit dem Gottesdienst, der Gott geweiht war oder der für Gott bestimmt war. Sie vermischen hier das Heidnische oder das Ungeistliche mit dem Geistlichen. Und hier passiert auch etwas ganz, ganz Gefährliches. Und zwar, und das ist vielleicht auch für uns eine Warnung in der heutigen Zeit, auch was unseren Gottesdienst angeht. Wir reden nicht nur vom Gottesdienst am Sonntag, ja. Wir wissen, dass unser Gottesdienst auch an allen anderen Tagen der Woche besteht, da wo wir auf Arbeit sind, da wo wir zu Hause sind, dass wir in der Gefahr stehen, durch die Vermischung dahin kommen, dass wir sagen oder ein verschobenes Gottesbild bekommen. Gott ist vielleicht irgendwann nicht mehr der Allmächtige, der Souveräne und nach dessen Willen wir uns richten, sondern Gott ist irgendwann vielleicht der Bedürfnisstiller. Ich habe ein Bedürfnis, dann wende ich mich an Gott. Ein Lusterfüller, ein Unterhalter, ja, so ein Gottesdienst kann ja auch ganz spaßig sein. Deswegen brauchen wir viel mehr Elemente vielleicht, die auf das hin zielen. Wisst ihr, wenn es irgendwann nicht mehr um Gott geht, sondern um uns Menschen, dann haben wir eigentlich dasselbe gemacht wie das Volk damals. Denn dieses Volk wollte einen Gott, dieses Volk wollte etwas, was sie anfassen können, ein Gott, der glänzt, ein Gott, der wertvoll ist. Und sie haben sich einen gemacht. Sie haben noch ein bisschen Gottesdienst hinzugepackt, damit es sehr christlich wirkt vielleicht, würden wir heute sagen. Aber es ging nicht mehr darum, Gott die Ehre zu geben, sondern das zu tun, wonach einem das Herz in dieser Frage gelüstet hat. Sie haben Gott aus dem Fokus verloren. und haben demnach auch ihren Gottesdienst verloren, indem sie nicht mehr Gott angebetet haben, sondern sich selbst und andere Dinge. Und die Konsequenz, und das ist vielleicht ein harter Punkt, das ist die Zügellosigkeit, die Blindheit, ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen. Das Volk hat sich mit jedem Vers immer weiter da rein gebracht, dass sie sich immer mehr von Gott entfernt haben. In Vers 6 steht ganz am Ende, dass sie das taten, also essen und trinken, und um sich zu belustigen. Wir können davon ausgehen, auch durch andere Übersetzungen, dass es bei Belustigen nicht nur darum ging, dass sie ein bisschen gelacht haben, sondern man muss auch die Furcht haben oder die Angst haben, dass es da vielleicht auch sogar auch um sexuelle Ausschweifung ging, ja, dass sie da wirklich es übertrieben haben, sich betrunken haben und jegliche Scheu und Hemmung verloren haben. Und das ist ein gewaltiger Zustand. Schaut mal in den Versen 25 bis 27. Da lesen wir, als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hat ihm die Zügel schießen lassen, sein Widersacher zum Spott. Da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich ihm alle Söhne Levis. Mose stellt sich also vor das Lager, vor dem ganzen Volk hin und er ruft. Erstens mal, er steht da, das zweite ist, er ruft. Er spricht hinein und ein Teil dieses Volkes hört nichts mehr. Wisst ihr, das ist irgendwann die Konsequenz. Da, wo wir uns von Gott abwenden, da, wo wir die Gottesfurcht verlieren, da, wo wir anfangen, einen falschen Gottesdienst zu tun, irgendwann hören wir nicht mehr. Wir hören nicht mehr das Reden Gottes, wir hören nicht mehr das Reden eines Bruders, einer Schwester vielleicht. Wir sind zügellos, wir sind in einem Rausch, wir sind verblendet dem gegenüber. Und Teile des Volkes waren so drin in ihrer Götzenanbetung und haben sowas von dem Blick verloren, dass sie nicht mal mehr gehört haben, dass sie ermahnt wurden, dass das, was sie tun, schlecht ist. Und es gibt eine Konsequenz für sie, und das lesen wir in den folgenden Versen. Und er sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und die Söhne Levis machten es, wie es ihnen Mose gesagt hatte und an jenem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Das Gericht kam unmittelbar. Die Männer mit den Schwertern zogen los. Und jeder, der nicht aufhörte, jeder, der nicht umkehrte, sondern weiterhin in seinem Rausch, in dieser Zügellosigkeit war, wurde erschlagen. Die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Dieser Götzendienst, diese falsche Anbetung des Volkes hat dazu geführt, dass viele Menschen ihr Leben verloren haben. Für meinen Teil war dieser Text nochmal ein Wachrüttler. Nicht leichtfertig damit umzugehen, sondern immer wieder die Nähe und den Fokus zu Gott hinzusuchen. Das Volk und das, was wir aus dem Volk lernen, Gott sagt, es ist ein halsstarriges Volk, deswegen dürfen wir leider auch viel Negatives lernen von ihnen, zeigt uns ganz klar, dass allein schon das Missachten der ersten drei Gebote eine ganze Nation, ein ganzes Volk, 3000 Menschen in eine tiefe, tiefe Krise führen kann. Deswegen lasst uns aufmerksam sein, lasst uns das Wort Gottes studieren, lasst uns die Eigenschaften Gottes in unserem Herzen tragen und immer wieder darauf ausgerichtet sein, uns diesem Wort offen zu sein, darauf gehorsam zu sein und dem nachzufolgen. Denn da, wo wir unsere Wege gehen, wo wir allein unterwegs sind, da, wo wir nach unserem eigenen Verständnis handeln, da wird das Unkraut wachsen und da werden die Konsequenzen auf eine harte Art und Weise eintreffen. Ich möchte aber abschließen mit einem Text aus 2. Mose 32, ab Vers 7. Ab Vers 9. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Gott kündigt Konsequenzen an. Gott kündigt die Strafe an. Vers 11. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut des Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Und Vers 14, da reute den Herrn das Urteil, das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Mose steht für sein Volk ein. Heute feiern wir das Abendmahl, weil wir heute daran gedenken, dass wir auch einen Fürsprecher haben. Denn genauso hat Gott das Unheil auch für uns angekündigt, weil wir wissen durch die 10 Gebote, es gibt von uns keinen, der fehlerfrei ist. Aber Jesus Christus steht für uns ein, ist der Stellvertreter für uns und ist der Fürsprecher für uns vor Gott. Und weil er das tut, dürfen wir leben. Ich wünsche uns gleich, dass wir vielleicht nochmal neu uns ausrichten können, sowohl was unsere Nachfolge ausgeht, aber auch in unserem Herzen die Dankbarkeit vielleicht zurückfinden für das, was Jesus für uns getan hat. Der Herr möge uns daran segnen. Amen.